RD.
Hallo, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Bevor wir starten, stellen wir uns wie immer vor. Wir machen es mal andersrum. Du bist Aljoscha Burchardt vom Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz und du bist Wissenschaftler.
Und du bist Semin Sadeghi, du bist vom Saarländischen Rundfunk und du bist Journalistin.
Genau das. Auch mal schön so rumzumachen, ne? Wäre witzig, wenn wir es jetzt falsch gemacht hätten. Was machst du nochmal eigentlich? Wer sind Sie?
Schnitt.
Wir haben ja schon eine Menge Folgen hinter uns. Ich habe gezählt 16 Stück. Wow. Muss man noch alle zusammenkriegen. Und ungefähr zur Halbzeit haben wir eine sogenannte FAQ-Folge gemacht, also eine Frequently Asked Questions-Folge.
Eine häufig gestellte Fragen-Folge, also HGF.
HGF können wir sie auch nennen, genau. Da habe ich vorher im Vorfeld Fragen gesammelt, so ein bisschen aus der Community und sie dir gestellt. Und die kamen damals so gut an, dass wir gesagt haben, wir machen auf jeden Fall nochmal eine zweite. Und heute ist es soweit. Aljoscha, hast du schon Angst vor all diesen Fragen?
Ich durfte ja schon mal drüber spinksen, ja, so ein bisschen Angst habe ich auch für die Zeit im Auge behalten, aber freue mich doch, dass das so gut ankommt und wir dann auch mal Zeit haben, miteinander zu reden.
KI und jetzt, der Podcast, in dem KI auf Alltag trifft.
Das ist auch schön, genau. Diesmal ohne Gast und ich darf Aljoscha löchern. Wir haben aber auch ein paar Fragen von euch bekommen, unter anderem per E-Mail unter ki-und-jetzt-zusammengeschrieben@sr.de. Und die erste Frage geht an uns beide, die ist per Mail gekommen und es ist die Frage, welche KI-Tools nutzt ihr beide, um eure Arbeit zu erleichtern?
Dann fang du doch mal an.
Ich benutze ganz klassisch ein Chatbot, in dem Fall oft ChatGPT bei der Arbeit. Jetzt nicht die ganze Zeit für die Arbeit, sondern um mal schnell was nachzugucken. Also ich check auch immer noch mal alles gegen, so wie man das ja auch machen soll. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel wissen will, wie viele saarländische Städte mit B gibt es, weil ich gerade 3 brauche, dann frage ich das ChatGPT und das ist immer perfekt dafür, weil da kann man nicht viel falsch machen, kann man schnell kontrollieren. Und ansonsten benutze ich privat auch häufig Chatbots, ob es jetzt Gemini ist oder ChatGPT oder sonst wie, um einfach auch mal so Alltagsfragen zu stellen. Öfter mal so was zum Thema Kochen oder was im medizinischen Bereich, ist das jetzt normal? Aljoscha, kennst du das auch?
Du hast doch vorhin gesagt, ich hätte einen guten Ausschlag. Du meintest dabei den Pegel meines Mikrofons. Aber genau. Ich meine, man könnte natürlich auch beim Ausschlag mal KI fragen. Und jetzt wirst du lachen, Semin. Wir nutzen natürlich in unseren Forschungsprojekten dauernd und immer und seit Jahren und viel KI. Aber in meinem Berufsalltag nutze ich es praktisch nicht. Die Leute sind immer bass erstaunt.
Was?
Ja, genau. Ich bin so viel unterwegs und auf Podiumsdiskussionen und so weiter und so fort. Ich würde das am ehesten eigentlich nutzen, um meine, was weiß ich, Reisen und Termine und so zu organisieren, aber dem traue ich noch nicht so ganz. Und ansonsten ist mein Alltag wirklich so bunt und abwechslungsreich, dass wenn ich mir immer überlegen würde, was ich jetzt outsourcen kann, ich genauso lange brauchen würde, als wenn ich es kurz mache.
Also das heißt, nicht mal, wenn du irgendwie ganz kurz was nachgucken willst oder irgendwen fragen willst?
Naja, inzwischen hat man ja nicht mehr so richtig die Wahl. Wenn man jetzt irgendwie bei bekannten Suchmaschinen sucht, bekommt man ja schon eine KI-Antwort mundgerecht serviert. Dann manchmal, da klicke ich da auch drauf. Aber das ist dann wirklich eben irgendwie Beifang.
Da kann man auch teilweise überhaupt nichts mehr gegen machen, ne? Also glaubst du denn das, was dann zum Beispiel bei Google, nehmen wir jetzt mal Google, damit suchen ja viele von uns, was dann bei Google immer ganz oben steht, steht ja dann immer klein mit KI erstellt, ne? Das Suchergebnis ist dann ja, wie du gesagt hast, mundgerecht. Aber traust du dem Braten dann immer sofort?
Nur dann, wenn ich eben schon ein gutes Gefühl dafür hatte, in welche Richtung es gehen könnte. Also wenn es jetzt was ist, wo ich noch überhaupt keine Ahnung habe, dann muss man halt wie früher halt weiterblättern.
Ja, sich vielleicht dann auch mal in der einen oder anderen Quelle dann da verlieren. Ich spiele ja auch gerne damit rum, das hast du ja auch schon gemerkt. Und zwar, dass ich hier und da mal ein kleines Lied komponiere mit KI. Habe ich ja für uns auch schon gemacht. Aber um das Leben irgendwie effizienter zu gestalten, das ist nämlich der zweite Teil der Frage, den ich noch nicht vorgelesen habe. Was hilft euch beiden,
also wir machen irgendwann
Arbeit,
eine Hitfolge,
mit KI effizienter zu gestalten oder das Privatleben effizienter zu gestalten, muss ich sagen, hat mir KI bisher noch nicht geholfen.
Ich meine, die Kolleginnen und Kollegen nutzen das natürlich zum Programmieren bei uns, ganz klar. Das ist so eine klassische Aufgabe und auch bei dem Schreiben von wissenschaftlichen Papieren nutzen wir das natürlich zum Teil um zur Rechtschreib- und Überarbeitung von sprachlichen Details und so weiter. Das heißt, da erleichtert das schon eine ganze Reihe von diesen sogenannten Wissensarbeitsschritten.
Und wenn wir jetzt schon beim Thema Chatbots sind, weil wir ja da vor allem jetzt drüber gesprochen haben, gibt es verschiedene weitere Fragen zu diesem Thema. Eine habe ich gerade schon ein bisschen angerissen, die ist auch per Mail gekommen. Da steht, ihr sagt immer, man soll nicht alles bei ChatGPT und Co. angeben. Gleichzeitig bekommt man bei Google, ne, oder Meta die KI gleich irgendwie ganz oben angezeigt, sofort die Antwort mundgerecht, wie du gesagt hast, serviert. Man kommt an KI gar nicht mehr vorbei. Hilft da was, außer Google und WhatsApp zum Beispiel oder Meta nicht mehr zu benutzen?
Naja, die Warnung, die wir immer rausgeben, vertraue nicht deine intimsten Details in einem KI-System an, wo du nicht weißt, wo die landen. Das galt natürlich für die herkömmliche Suche und für die Nutzung von WhatsApp und Gmail und anderen Sachen auch schon. In der Vergangenheit sollte man auch schon nicht seine Details da reingeben. Und das gilt jetzt hier auch. Das heißt, sagen wir mal, das sind wir ja eigentlich gewöhnt, uns das vorher zu überlegen, ob wir dann wirklich in eine Suchmaschine Themen nach schweren Krankheiten oder so eingeben wollen, die dann möglicherweise auch dort in falsche Hände geraten können. Das heißt, eigentlich ist das Thema nicht neu, wenn wir da immer warnen. Eigentlich haben wir das schon immer und auf der anderen Seite haben die Leute eben auch Vertrauen. Naja gut, wenn ich es dieser Firma da gebe, da wird schon niemand danach wühlen, aber letztlich sicher sind wir nicht.
Also da bleiben wir jetzt mal beim Thema Chatbots und sind aktuell. Und zwar haben wir ja auch irgendwann in einer unserer Folgen schon mal drüber gesprochen, woran es liegt, dass Chatbots immer menschlicher werden. Ne? Also du kannst ja jetzt mit Gemini, ChatGPT und so weiter, kannst du ja jetzt auch sprechen und die Antworten mit Pausen und kleinen M's dazwischen und auch ein paar Floskeln und so weiter. Und ich frage mich, aus welchem Grund sollen die denn immer menschlicher werden? Also was bringt es den Firmen dahinter oder was bringt es uns Menschen?
Also ich denke, das ist dann einfach, um uns dran zu gewöhnen. Ja, das ist eben netter und immer angenehmer und sie müssen ja auch Veränderungen irgendwo machen. Ja, ich denke, die haben ganz viele wahrscheinlich kleine Kniffe und Tricks und Tools in der Hinterhand und die spielen die halt so langsam aus, damit sie auch immer wieder was Tolles berichten können und damit die Leute auch merken, die entwickeln sich weiter, denn das macht sie ja dann interessant. Dann denkst du wahrscheinlich, wenn das eine geht, dann wird das andere auch gut gehen. Ich glaube, das ist immer so ein bisschen, weißt du, dass wenn die das eine gut können, wenn die besonders menschlich und empathisch klingen, dann werden sie auch in den inhaltlichen Antworten gut sein. Ja, du kennst das bei IKEA, da kostet der Hotdog irgendwie 1 Euro, damit die Leute glauben, die Möbel sind dann auch billig. Ja, ich glaube, das ist so ein Package. Ja.
Ich verstehe. Aber man hat doch irgendwie so das Gefühl, also ich als Nutzerin habe das Gefühl, dass die KI, mit der ich da spreche, weniger kompetent ist, wenn sie sehr menschlich spricht.
Das spricht aber vielleicht schon bei dir dann vielleicht für eine etwas höhere Nutzererwartung, beziehungsweise dass du ein bisschen kritischere Nutzerin bist, die auf sowas achtet. Ich glaube, wenn du jetzt so ganz normal naiv drauf zugehen würdest, wäre das möglicherweise anders. Aber interessant, sowas sind auch Dinge, die ich interessant fände, mal für Forschungsprojekte, sich das mal genau anzugucken, wie wirkt es dann eigentlich wirklich.
Ja, weil ich denke mir, wenn wir irgendwie auf eine Superintelligenz hinsteuern, dann hätte ich ja auch gerne superintelligente Antworten.
Die soll dann auch wie in einem Science-Fiction-Film der 80er Jahre gefälligst sprechen.
Genau, das hätte ich gerne. Hallo Semin, wie geht es dir heute? Hier habe ich alles, was du für den Tag brauchst.
Die Module so spielen gerne. Verrückt.
Ja, genau. Piep, piep, piep. Ja. C3PO mache ich gerade nach von Star Wars. Dann sind wir bei dem aktuellsten Thema. Und zwar, letzte Woche wurde ja bekannt gegeben, dass ChatGPT jetzt auch eine Erotikfunktion bekommen soll. Da habe ich sofort gedacht, na klar, wo das Internet und wo technische Entwicklung ist, da kommt auch immer sofort Porn.
Ja, ich denke auch, genau. Das ist also, denke ich, auch ein bekanntes Geschäftsmodell im Internet mit Liebe und Erotik. Und jetzt hatten die natürlich bisher keine Altersbeschränkungen und wussten nicht, welche Person vor dem Chatbot saß. Das heißt, sie mussten sehr vorsichtig das ausspielen. Und jetzt kam ja auch die Forderung, dass man Altersbeschränkungen einbauen soll, weil eben auch mit Kindern und Jugendlichen Dinge passiert sind, die man vielleicht nicht möchte an Chatbots. Und dann haben sie sich gedacht, in einer amerikanischen Verkaufslogik, wenn ich jetzt schon weiß, dass die Leute volljährig sind, na dann kann ich ihnen auch das ausspielen, was sie wollen.
Und dann, weißt du, wie sowas ablaufen soll? Also ich habe nur diese Überschrift gelesen und dass OpenAI sich das irgendwie überlegt hat, aber dann soll man das dann extra angeben, so jetzt im Erotikmodus oder ist dann dein Chatbot immer so ein bisschen flirty drauf?
Ach, das ist eine gute Frage. Also ich meine, zum einen geht es auch, glaube ich, dann wirklich, nehme ich mal an, auch früher oder später um ein wahrscheinlich Bezahlsystem, ja, wo man dann eine Pro-Version oder so vielleicht, mit der man dann irgendwie, keine Ahnung, Rollenspiele machen kann. Aber man kann ja die Chatbots auch so in eine Rolle versetzen. Man kann ja sagen, du bist jetzt ein guter Kumpel von mir und wir reden über dies oder über das und du bist jetzt eine Freundin von mir und ich habe es wirklich nicht ausprobiert, aber ich gehe mal davon aus, dass heute einfach erotische Themen dann abgebogen werden, wenn man irgendwelches Liebesgeflüster versucht mit dem Chatbot zu halten und das wird dann in Zukunft einfach möglich sein.
Ich habe es auch noch nicht versucht, muss ich sagen. Hätte ich zur Vorbereitung dieser Folge mal machen sollen.
Aufgabe an die Hörerinnen und Hörer und dann bitte Mail an uns, wie es geklappt hat.
Wie es geklappt hat, bitte an KI und jetzt zusammengeschrieben @sr.de. Das interessiert uns brennend. Eine Frage passt dazu auch ganz gut. Was glaubst du denn, ab wann generell diese ganzen Chatbots, die wir jetzt noch frei zugänglich benutzen können. Also ich meine, da gibt es ja jetzt schon eine Reglementierung, ne, mit Anzahl der Fragen pro Tag oder pro Woche und so weiter. Aber ab wann wird denn das komplett kommerzialisiert und hinter einer Paywall verschwinden?
Ja, für die Frage, ab wann bräuchte man jetzt hellseherische Fähigkeiten? Aber dass das kommt, das ist, glaube ich, allen ziemlich klar. Und deshalb wird ja auch viel darüber geredet, wie man hier europäische Alternativen bauen kann, Stichwort digitale Souveränität, weil wirklich die Idee kann ja auf lange Sicht nicht sein, dass wir für unser Wissen und unsere Kommunikation immer mehr Geld in die USA oder nach China bezahlen und dann von denen auch noch die Inhalte vorgesetzt bekommen. Das heißt, das ist wirklich ein wichtiges Thema, was man sich überlegen sollte. Man kann natürlich heute anfangen mit den Systemen, die da sind. Logisch, was soll man sonst nehmen? Aber man sollte sich irgendwie eine Strategie machen, zum Beispiel auch, wenn man jetzt sein ganzes Geschäftsmodell darauf basiert, ja, wie kann ich möglicherweise auch auf ein Open-Source-Modell oder irgendwas Europäisches oder irgendwas Kleineres mittelfristig dann umsteigen vielleicht oder sollte zumindest mal das immer mitbedenken, dass es jederzeit sein kann, dass es teurer wird.
Gut, mal, wenn man das jetzt mit Social Media vergleicht, dann ist ja erstmal die App oder die Anwendung an sich, von der ja viele von uns mittlerweile auch abhängig sind, ich sehe das jetzt nur hier in unserem Umfeld, auch immer kritisch gesehen von allen verständlicherweise, dass wir zum Beispiel uns Plattformen wie Facebook, Instagram, TikTok zunutze machen, um zum Beispiel unsere Hörerinnen und Hörer oder Fernsehzuschauer zu erreichen, mit denen in Interaktion zu treten. Noch ist das, bezahlen wir das nicht mit Geld, sondern mit unseren Daten. Glaubst du, da wird das dann irgendwann bei ChatGPT und Co. auch passieren?
Ja, das ist natürlich gerade ein Riesenthema, Stichwort KI-Suche. Wenn wir eben die Suchergebnisse vom KI-System generiert bekommen und dann nicht mehr auf die Seite vom Saarländischen Rundfunk kommen, der uns irgendwas erklärt, sondern wenn das KI-System mir das dann direkt erklärt, ohne Verweis auf den SR, so bricht natürlich gerade ein ganz großer journalistischer Markt, wie du gesagt hast, zusammen und natürlich auch ein kommerzieller Markt. All die Anbieterinnen und Anbieter von bestimmten Produkten, die man über eine normale Suche gefunden hätte, das wird jetzt abgefrühstückt durch ein KI-System. Wenn du vielleicht sagst, ich brauche ein neues Fahrrad und dann sagt der Chatbot, ach, dann empfehle ich dir dieses und jenes von einer Firma, die mich gut bezahlt dafür. Ja, dann kaufst du dieses und jenes Fahrrad und dann hättest du bei einer regulären Suche oder so, wenn du irgendwo geguckt hättest, vielleicht noch gemerkt, dass es auch noch andere Fahrräder gibt. Ja. Was du dann aber möglicherweise da nicht mehr siehst. Also da ist gerade sehr viel im Umbruch. Wo es hingeht, wissen wir nicht genau, aber da sollte man sehr, sehr genau hinschauen.
Ja, oder das siehst du ja auch nur bei Google. Also früher hast du gegoogelt und hast erstmal sortiert bekommen nach, keine Ahnung, Treffer, Traffic auf der Seite oder sonst anderen Parametern. Und heute musst du dich erstmal durch drei Seiten Werbung scrollen, bis du eben das Richtige bekommst und kannst heutzutage ja schon fast froh sein, wenn du deinen eigenen Algorithmus so gut gefüttert hast, dass Google dir das ausspuckt, was du haben willst.
Ist richtig, das kritisieren auch Experten, dass sie sagen, schon die heutige Google-Suche, da gibt es da eine Bildersuche, da gibt es eine kommerzielle Suche, da gibt es eine automatische Zusammenfassung. Also die Ergebnisse, die du heute bekommst, sind ja schon aufbereitet auf irgendeine Art und Weise und nach irgendwelchen Prinzipien. Das ist ja nicht mehr wie früher. Ich bekomme eben einfach gute Seiten und klicke mich dann durch. Das heißt, wir sind schon auf dem besten Wege dahin, dass sich eine starke Verzerrung ergibt. Aber das war ja eben in der Vergangenheit immer dann das Ziel der Online-Anbieter, der Klamottenhersteller und so weiter, die Nutzerinnen und Nutzer zu sich zu ziehen. Das ist ja fast so ein Wettrennen, wenn du nach Schuhen suchst, ja, oder nach Flügen suchst oder so, ja, dann gibt dir Google schon so Teildetails über die Flüge, aber das Flugportal oder das Urlaubsportal will dich natürlich bei sich haben und will deine Daten haben. Das heißt, da gab es ja schon immer diesen lustigen Kampf eigentlich, wer kriegt die Nutzerinnen und Nutzer am schnellsten zu sich und kriegt dann eben die ganzen Daten, die man braucht. Aber das wird sich jetzt eben dann nochmal radikal drehen.
Ja, aber da ist dann die Frage, also früher, ich weiß noch, als das Internet für die Masse zugänglich wurde und ich als Schülerin mit Google gesucht habe, hatte ich das Gefühl, mir steht das ganze Wissen des Internets hier gerade zur Verfügung, also das ganze menschliche Wissen. So, und das war, fand ich am Anfang bei Chatbots auch so. Ja. Da, wo man sich früher in der Google-Suche verloren hat oder bei Wikipedia auch immer ein bisschen aufpassen musste früher, ne, was da drin steht, weil es haben ja auch nur Menschen eingegeben, hatte man jetzt bei Chatbots auch dieses Gefühl. Und ich habe so ein bisschen die Angst, dass das jetzt auch schon wieder sich verengt,
ja,
in einen Trichter
oder schon
kommt.
Verengt hat. Ich habe kürzlich in der Zeit, kann man finden, ist auch ohne Paywall zu lesen, meine Position geschrieben zu dem Thema auch, dass wir eigentlich so eine demokratische Vision für KI brauchen. Das Internet kam so aus der kalifornischen Hippie-Kultur, genau, dezentral, herrschaftsfrei, jeder kann mitmachen. Zumindest am Anfang war es so, bis die großen Plattformen dann halt stark sozusagen sich draufgesetzt haben. Aber irgendwie ist und blieb das Internet eigentlich gleich. Ja, also es gibt keine Überholspur. Das wollten kommerzielle Anbieter ja immer, dass sie schnelleren Zugang oder so bekommen. Aber das hat es nie gegeben. Das Internet blieb eigentlich herrschaftsfrei. Und bei KI haben wir gar nicht erst diese Vorstellung, dass das so sein könnte, sondern das können nur die großen Anbieter, die machen das für uns. Und was die für uns geben, ist halt, das nutzen wir halt als Schicksalsgemeinschaft, ja, und überlegen uns gar nicht, können wir dem eigentlich irgendwas entgegensetzen. Und da sind wir wieder bei dem Punkt der europäischen und deutschen Souveränität, da müssen wir natürlich dran arbeiten.
Wie genau können wir das denn machen? Also was schwebt dir da so vor? Also nicht nur, dass wir, sagen wir mal, vielleicht einen eigenen Anbieter haben hier in Europa, sondern auch vielleicht im Kleinen.
Ja, eben. Man braucht eben auch nicht immer die großen Modelle. Wenn du jetzt im betrieblichen Umfeld guckst, in die Montagehalle und anderswo, da hast du Daten aus Geräten, Industriedaten, Roboterdaten. Das sind manchmal auch gar nicht so viele und auch von einer ganz anderen Natur als jetzt Sprachdaten, wenn wir jetzt hier übers Liederkomponieren sprechen. Das heißt, da kannst du auch andere Systeme bauen, da kannst du kleinere KI-Systeme bauen, da kannst du Systeme kombinieren, die eine Datenbanksuche mit einem Sprachmodell kombinieren. Das heißt, einfach auch das mal zu verstehen, da kann man sich durchaus umschauen und sich beraten lassen und was bauen, was dann eben, du brauchst du nicht unbedingt das große Modell.
So wie wir bei Nina Böhm gehört haben in München, ne, die da in der Verwaltung also ChatGPT als Ausgang genutzt haben, um sich selber dann jetzt peu à peu eine eigene KI zu bauen.
Auch gut, ja genau. Irgendwo anfangen und dann aber währenddessen eben daran arbeiten, nach Alternativen zu gucken, finde ich auch gut.
Aber man hat doch irgendwie immer das Gefühl, also ich zumindest als kleine KI-Nutzerin würde doch sagen, das ist doch alles viel zu groß für mich, da traue ich mich gar nicht ran. KI braucht doch so viele Daten, da kann ich doch, habe ich doch gar nichts zu geben.
Ja, das ist natürlich im Sinne der großen Anbieter, dass wir so denken, ja, die machen das ja auch extra so und erzählen diese Geschichten natürlich nur so, wir bauen jetzt Atomkraftwerke und wir haben jetzt das Starlink-Programm mit 500 Milliarden US-Dollar. Das sind natürlich die Themen, die in die Welt pusten, damit wir glauben, oh mein Gott, wir haben komplett verloren, wir haben weder so viel Geld, noch so viel Daten, noch so viel Rechenzentren, noch Atomkraftwerke. Das ist ja genau diese Denkweise. Deshalb bin ich ja so dagegen, dass wir da drauf einsteigen, dass wir sagen, hey Leute, einfach mal cool überlegen, was brauchen wir eigentlich? Dann redet man mal mit Leuten hier in Deutschland vom DFKI oder von Fraunhofer oder auch mit Beratern und anderen und guckt mal, welche Lösung was bringen kann. Oder mit Firmen wie Aleph Alpha oder so, alle in Deutschland, statt dass man einfach nur so mit offenem Mund über den Teich schaut und sagt, boah.
Ist das vergleichbar mit ein bisschen diesen Bestrebungen, die auch nicht so ganz richtig funktioniert haben? Also man hat ja immer gesagt, ja, jetzt sucht, wenn ihr im Internet was sucht, nicht alle mit Google, weil dann unterstützt ihr die großen Konzerne. Guckt vielleicht auch mal bei Bing oder bei was es da sonst noch alles gibt.
Ecosia
und so weiter. Und ich habe dann immer gedacht, wenn ich es ein paar Mal benutzt habe, so, jo, ist halt nicht das Gleiche. Ne? Also wenn du jetzt sagst, benutzt da vielleicht auch mal ein bisschen was anderes, was Europäisches. Ich habe jetzt Mistral, muss ich sagen, noch nicht ausprobiert. Muss ich vielleicht bald mal machen. Aber ist das dann nicht vielleicht so oh Gott, jetzt kriege ich böse E-Mails, aber ist das nicht vielleicht wie die Fairtrade-Schokolade unter im Süßigkeitenregal?
Es ist hier noch schlimmer, finde ich. Eigentlich ist es noch viel wichtiger, hier auf Diversität zu achten, denn ich sag mal, wenn es nur um Suche ging, im ganz altmodischen Sinne, ich suche nach einem Fahrrad und bekomme eben Suchergebnisse von Fahrradanbietern gezeigt, da war natürlich sicherlich der große Marktführer immer am besten, weil der einfach die meisten Daten hatte und wusste, welche Fahrräder bei den Kundinnen und Kunden eben beliebt sind und so weiter. Da hatten es die kleineren Suchmaschinen schwer, aber letztlich wurden die Seiten ja noch irgendwie möglicherweise gefunden. Aber wenn wir jetzt hier quasi die Meinungshoheit haben, wo das KI-System dir nicht nur ein Suchergebnis gibt, sondern dir die Welt erklärt, ja, dann ist es natürlich noch viel, viel schlimmer, wenn wir die Welterklärung einem Anbieter überlassen und wenn wir sagen, okay, the winner takes it all, es gibt das eine coolste, größte Modell, das ist sozusagen das weltweite Ministerium für Wahrheit und wir stellen alle Anfragen dar und die bekommen auch alle Daten von uns und werden so dann möglicherweise auch immer besser, weil sie uns immer besser kennen und immer besser wissen, wonach wir suchen und wann wir abbiegen und wann wir abbrechen und so weiter. Das ist eigentlich da noch viel, viel schlimmer als in der Vergangenheit, wo es auch schon schlimm war.
Also dann doch nicht all seine Daten an die großen Anbieter geben.
Und nicht immer KI fragen, wenn es auch eine Suche tut. Das haben wir auch schon ein paar Mal gesagt. Einfach so so Kleinigkeiten, aber eben auch nach den Alternativen suchen. Und du hast gefragt, was kann man machen? Ich denke, ganz naiv auch politisches Mandat vergeben, auch zu sagen, hey, lieber Staat, lieber Verband, liebe Gemeinde, liebe wer auch immer, das ist uns wichtig, dass hier so Modelle entstehen und dass hier Expertise entsteht und dass wir hier was machen, dass ihr hier in Forschung und in Bildung, in Rechenzentren und so weiter investiert. Das ist eben auch eine Möglichkeit zu sagen, dass wir sagen als Steuerzahlerinnen und Zahler, wir wollen nicht nur, dass Autobahnen gebaut werden und Schwimmbäder, sondern wir brauchen auch diese digitale Infrastruktur und dann muss eben da auch Steuergeld für in die Hand genommen werden. Das ist, finde ich, auch wichtig, eben zu mandatieren. Das, was ich selber nicht lösen kann, zumindest mal sagen, löst das mal oder arbeitet mal dran.
Ja, und da dann auch wieder Verweis auf unsere KI in der Verwaltung-Folge mit Nina Böhm. Da sieht man ja auch, dass sowas passiert, weil ich habe dann immer sofort erst im Kopf, ja, Digitalisierung, ne, in Gemeinden und selbst im deutschen Staat, das wird ja alles nichts. Aber wir sehen, dass da auch Dinge passieren.
Absolut.
Ja, noch ein ganz kurzer Einschub. Fairtrade-Schokolade ist natürlich super lecker, aber in den 90ern, wo ich aufgewachsen bin, war es wirklich nichts. Deswegen bleibt es im Kopf. Keine bösen E-Mails, bitte.
Bitte keine, genau. Kennst du Karius und Baktus noch diese, ja, genau. Ja, da haben wir jetzt mal diese uralte, die gibt es inzwischen auf CD, Schallplatte besorgt. Da ist die Rede von was, Schwarzbrot. Da sagen Karius und Baktus, oh, schon wieder Schwarzbrot. Und dann musste ich auch wirklich an dieses erste Vollkornbrot meiner Kindheit denken. Ja. Die haben das damals Schwarzbrot genannt. Da musste ich jetzt gerade mal kurz dran denken.
Und heute essen alle gerne Vollkornbrot.
Total.
Ich eingeschlossen. Aber ich weiß noch, dieses eklige Feuchte aus der Alu-Verpackung, was meine Mutter mir als gut verkauft hat. Und ich wollte nur ein Toastbrot ohne Rand.
Richtig.
Ja, mit Nutella. Gucken wir weiter auf KI, auch ein bisschen in der Zukunft. Ich habe ja unsere Fragen so ein bisschen gesammelt und sortiert. Und die nächste Überschrift, unter der sich ein paar Fragen summieren, heißt KI in der Zukunft nützlich für uns im Alltag. So, und da ist die erste Frage, die wir bekommen haben. Und da haben wir immer mal wieder drüber gesprochen, über diese Agenten. Du hast ja den kleinen Sekretär in der Hosentasche genannt. Wir nennen sie auch Agenten. Was ist genau das, ist die Frage. Was sind diese Agenten, von denen alle sprechen?
Ja, das ist so lustig, weil das gar nicht so richtig geklärt ist. Also im kleineren Umfeld haben wir ja auch KI-Systeme, die für uns Dinge tun, wenn du zum Beispiel an unsere smarten Assistenten im Smartphone denkst. Du sagst, lies mir mal diese Message vor oder spiel mal ein Lied ab oder im Smart Home mach mal das Licht an und so weiter. Das wären ja eigentlich schon so Vorformen von Agenten, nur sind die halt an der relativ kurzen Leine geführt. Ja, da siehst du unmittelbar, was passiert. Und man würde jetzt von KI-Agenten sprechen, wenn das über einen längeren Zeitraum die Entscheidungen einfach nicht so unmittelbar von dir kommen, sondern wenn das System einfach mal das Richtige tut. Ich sag mal, der Kühlschrank, der merkt so langsam, ist das Ketchup alle und ich bestelle jetzt einen Ketchup nach oder so, ohne dass du unmittelbar gesagt hast, jetzt bitte Ketchup nachbestellen. Ja, das wären eben Agenten oder da merkt jemand, da kommt eine E-Mail bei Simon rein, hier, ich lade dich ein zu unserer Weihnachtsfeier, bitte merk dir schon mal den Termin im Kalender und der Kalender würde automatisch dann den Blocker reinmachen, ohne dass du noch irgendwie was machen musst. Das wäre dann so die Idee. Das ist dann so ein bisschen einen Schritt weiter als das, was wir eigentlich schon kennen. Und das kannst du natürlich beliebig fortschreiben. Dann können die dir auch eine E-Mail zurückschreiben. Ja, lieber Horst, vielen Dank, hab's in den Kalender eingetragen und so weiter und so fort. Das wären die Idee der Agenten. Und das ist natürlich dann sehr, sehr mächtig. Da kannst du natürlich alles Mögliche dann automatisch erledigen lassen. Und dann natürlich immer sofort die Frage, wie kontrolliert man es, wie stellt man sicher, dass nichts Unerwartetes oder zu viel passiert. Aber das wäre dann die Idee, dass sie agentiv werden, eben nicht nur eine Textausgabe machen, sondern wirklich irgendwas erledigen.
Aber da gehst du dann aktiv auf eine KI-Seite oder nutzt eine App oder wie läuft das? Weil zum Beispiel das mit den E-Mails, ich weiß nicht wie, aus irgendwelchen Gründen funktioniert es. Wenn wir hier immer einen Termin haben für unsere KI- und Jetzt-Aufzeichnung, dann erscheint das auf meinem Handy sofort in meinem Kalender, ohne dass ich was dazu machen muss.
Ja, das sind schon diese Vorstufen, wie ich gesagt habe, ne? Viele kleine so Dinge in die Richtung, die funktionieren schon, aber das könntest du dann im großen Umfeld eben in deiner Werkshalle auch sagen, was weiß ich, optimiere mir den Stromverbrauch, ja, stelle dann die bestimmten Maschinen und die bestimmten Prozesse an, das gibt's ja auch schon, Smart Grid oder so, wenn der Strom günstig ist, ja, möglicherweise können Dinge dann auch nachts passieren oder Computermodelle nachts trainiert werden oder so, ne? Das würde dann völlig automatisch ohne deine Mithilfe passieren, genauso wie hier dein Kalendereintrag, nur das kann eben dann riesengroß im Grunde skalieren.
Also das läuft dann alles schon in den Programmen, die wir täglich nutzen im Hintergrund. Oder wie war das die Frage, oder ist das eine App? Und ich sage bitte hier Agent XY, du machst jetzt mein Leben für mich.
das, was wir jetzt hier sehen, ja, da läuft schon, da laufen KI-Systeme, aber ich denke mal, die sind ein bisschen einfacher gebaut. Da läuft jetzt nicht notwendigerweise ein Sprachmodell, sondern da läuft vielleicht einfach nur in deinem Mail-Programm ein kleines Tool, was Datumsangaben erkennt und dann im Kontext drumherum sucht, was der Betreff sein könnte. Das ist jetzt nicht notwendigerweise ein großes Modell. Ich glaube, der Gag, wenn die Leute von Agentiv sprechen, dann ist ja der Gag, dass so ein Modell, was wirklich in Anführungsstrichen schon vieles von der Welt versteht, ja, mit eingeschaltet wird, aber das wird dann eben immer auch zusammengeschaltet mit Softwarebestandteilen, die eben, ja, die sich mit Kalendern und mit E-Mails und mit so Dingen irgendwie auf eine andere Art auskennen, damit in Summe dann kein Quatsch passiert.
Der zweite Teil dieser Frage ist, wie sinnvoll sind diese Agenten?
Das ist so sinnvoll, wie wir halt Prozesse definieren, die wir outsourcen können, wo wir eben keine unmittelbare Kontrolle mehr haben wollen. Wir hatten ja mal den ganz am Anfang jemand, der sich einen Chatbot gebaut hat zum Abnehmen. Mhm. Ja, und wenn du sagst, ich mache mir einen Rezeptbot hier, der sucht mir für eine Woche immer die Rezepte raus, dann können natürlich im Hintergrund auch die Produkte schon bestellt werden. Mhm. Und man kann sagen, das erleichtert mir das Leben irgendwie. Ich habe jetzt keine Lust und Zeit einzukaufen und bis auf Widerruf werden dann bitte einfach die Produkte immer in einer sinnvollen Art und Weise so bestellt, dass sie dann am jeweiligen Tag da sind und vielleicht kann ich dann abends auch nochmal sagen, was noch übrig geblieben ist und das Teil kann dann wieder seine Bestellung anpassen, muss man sich dann eben Workflows ausdenken oder kann man sich dann Workflows ausdenken.
Und da ist ja auch schon der nächste Schritt, dass in irgendeiner Art und Weise KI Einzug hält in dein Zuhause, ne? Also Stichwort Smart Home, dass dann zum Beispiel dein Kühlschrank, wie du gesagt hast, wenn du dir für heute Abend irgendwie einen netten Salat machen willst, unterwegs bist, den ganzen Tag die KI schon für dich den Ernährungsplan für die kommende Woche gemacht hat, dass dann dein Kühlschrank von alleine, das geht ja heute auch schon, bestellt, fehlt noch eine Gurke dafür oder ein Salatkopf oder was fürs Dressing oder sonst wie. Und da wäre die Frage, also wann kommt denn die Implementierung von KI in Smart Homes? Und da ist, glaube ich, die Frage, ich weiß gar nicht, ob das schon so ist, Aljoscha.
Ja, möglicherweise ist. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand die erste Generation von Smart Homes so enttäuschend. Ja, die, wo man dann sagen konnte, Licht an, Licht an, ah, Licht an, ah, jetzt geht's Licht an. Das fand ich so langweilig, weil ich gedacht habe, ich finde es eigentlich immer ganz angenehm, die Knie einmal durchzudrücken, wenn ich auf dem Sofa sitze, mal kurz das Licht anzuschalten und mich wieder hinzusetzen, dass ich das eigentlich weitgehend ignoriert habe. Ich habe das alles für mich nicht besonders spannend erachtet, was es da bisher gibt und es deshalb auch nicht so genau verfolgt. Aber ich denke mal, in solchen Produkten, ja, müssen wir mal auf die Rundfunkausstellung oder so hier gehen und uns mal angucken. Ich denke, das wird schon Einzug gehalten haben oder Einzug halten, diese Themen, weil das natürlich auch für die Industrie, die hier desperate ist, irgendwie, ne, neue Geräte zu verkaufen, die irgendwas Neues können, ist es natürlich jetzt ein super Gimmick.
Was ich aber wirklich sehr praktisch finde, ist erstmal, dass du von fern deine Thermostate zum Beispiel regeln kannst oder dass da vielleicht auch eine KI drin sitzt, die sagt, ey, draußen sind es nur 4 Grad, drinnen sind es jetzt gerade 15, in 2 Stunden kommt jemand nach Hause, da wärme ich doch jetzt schon mal vor. Oder aber, was ich mittlerweile sehr praktisch finde, ist, dass man keinen Hausschlüssel mehr braucht, wenn man sein Handy dabei hat. Ne, dass man sich quasi mit dem Handy selber reinlassen kann, auch bei Freunden.
Klar,
das ist sehr praktisch.
Sinnvolle Anwendungen von teilweise Digitalisierung, teilweise KI. Auf jeden Fall haben wir auch vorhin schon drüber gesprochen, die smarte Steuerung von Geräten, eben was Energieverbrauch anbetrifft. Und da wird ein Sinn draus, auch Muster zu erkennen. Ja, wenn da niemand mehr im Raum ist, dann vielleicht auch mal einen Vorschlag zu machen, das Licht auszuschalten oder die Heizung runterzuregeln. Ich denke auch, da können wir auch gerade in öffentlichen Gebäuden, was wird da an Beleuchtung und an Heizung, wenn man so an Unis oder so denkt, ja, die Leute verlassen den Hörsaal, keiner macht das Licht aus und dann brennen da die ganzen Lampen. Ich denke, da ist auf jeden Fall viel Musik drin.
Aber wenn wir so über, ja, wie kann KI oder wie kann solche Software uns das Leben erleichtern, wie du das gerade sagst, dann noch ein Einschub. Dein Handy ist irgendwie verbunden mit der Wohnung, du gehst aus der Wohnung raus, die Wohnung weiß, du bist nicht mehr da und dann wird, genau, Thermostat runtergedreht, dann wird das Licht ausgemacht, dann wird vielleicht die Waschmaschine angestellt, weil dann stört sie keinen, dann fährt der Staubsauger-Wischroboter einmal eine Runde, dann kriegt die Katze ihr Katzenfutter vielleicht aus so einem Spender. Nein, das würde ich nicht machen.
Also wir sind bei den Jetsons angekommen.
Genau.
Wundervolle Zukunftsvision der 60er Jahre im Trickfilm. Ja klar, oder solche Sachen. Oder wenn ich eben jetzt unterwegs bin, zum Beispiel die Salatlieferung kündigt sich an und ich bin in der Stadt und da gibt es keine gute Möglichkeit, das abzustellen, dann werde ich informiert oder dann wird mein Nachbar automatisch informiert, wenn das irgendwie vereinbart ist, dass da was abgestellt werden kann. Da kann man sich schon Erleichterungen vorstellen, wo man denkt, ne, sonst, wenn jetzt deine Salatlieferung dann nachher bei der Post irgendwo zum Abholen bereit liegt, hilft es dir auch nichts.
Ja, oder du machst von fern dann halt ganz kurz für den Postboten die
Tür auf.
Genau. Ja, und siehst dann auch per Kamera, dass er wieder geht.
Genau, das und dann sagst du, was du für ein Dressing gerne hast und dann kann der schon mal...
Der kann schon mal hoch in die Küche gehen und schon mal den Salatkopf waschen.
Genau.
Praktisch. Das muss er dann halt noch mitmachen, die armen, schlecht bezahlten DHL-Fahrer. Die werden sich dann wahrscheinlich bedanken. Aber ich finde genau diese Schnittstelle zwischen wo fängt KI an und wo hört Software auf, da haben wir auch eine wirklich einfache Frage dazu. Aber das ist eine, die gar nicht, also auf den ersten Blick wirkt sie einfach, aber auf den zweiten Blick ist sie total logisch. Was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen Software und KI?
Ja, das ist ja eine super spannende Frage. Man setzt so viel voraus und redet immer über KI und stellt sich nicht diese Frage. Das kann man ganz einfach beantworten. Bei Dingen, wo ich genau weiß, was die Schritte sind, die zu tun sind. Ja, du legst was in einen Warenkorb und dann wird zusammengerechnet und wird eine Steuer drauf gemacht und dann wird deine Adresse abgefragt. Da brauchst du keine KI. Das kannst du einfach mit Software regeln. Das sind einfach Schritt A, B, C, D, E, F, G. So. Aber bei Dingen, wo ich keine so genaue Antwort weiß, zum Beispiel wie übersetzt man den Satz Guten Morgen, liebe Simin ins Englische. Dafür hat niemand dir die Regeln, wie man diesen Satz übersetzt. Das wird aus Daten gelernt. Ja, da brauchst du KI. Oder wie man jetzt hier unsere gesprochenen Worte, zum Beispiel wenn du eine SMS diktierst, wie man die in geschriebenes Wort übersetzt, wie man also aus Hallo gesprochen H-A-L-L-O macht. Mhm. Dafür hat niemand Regeln. Das muss man einfach aus Audiodaten aus geschriebenen Daten lernen. Ja, das würdest du gar nicht anders, würdest du nicht ganze gar nicht anders machen. Und das sind dann die Dinge oder Webseiten suchen. Wenn ich ja sage, ich hätte gerne ein gutes Fahrrad für eine Vierjährige, da hat sich nie jemand hingesetzt und gesagt, dann musst du auf diese Webseite gucken. Das haben dann eben diese KI-Systeme gelernt aus den Daten von den Nutzerinnen und Nutzern und mit gewissen Zielvorgaben. Das ist dann kurz gesagt das, was dann KI ausmacht. Und das ist die Kehrseite der Medaille ist dann eben oft diese Blackbox, diese Intransparenz. Dann wissen wir eben nicht genau, warum diese Webseite empfohlen wurde oder warum diese Übersetzung rauskam oder warum man sich bei dem SMS-Diktieren an der Stelle verhaspelt hat oder sie. Ne, das ist dann eben die Kehrseite von dem, als wenn man sagt, bei dem anderen geht nichts schief.
Und bei Software ist es halt sehr einfach für den Programmierer nachzuvollziehen. Ne?
Ja, und das machst du dann zum Beispiel natürlich auch, was weiß ich, an der Börse und in anderen Bereichen, wo nichts schiefgehen darf. Da darf dann eben auch nur normale Software, wo man dann sogar beweisen kann, dass nichts schief geht. Ja, da kann man wirklich den Softwarecode angucken und kann sagen, in allen Situationen kommt hier was raus, was nicht gefährlich oder bedrohlich oder irgendwie so ist. Und das kannst du eben bei einem KI-System typischerweise dann eben nicht. Du kannst nie beweisen, der Chatbot wird keinen Fehler machen oder so. Es sei denn, du kombinierst den mit einem anderen System.
Und das ist auch das, was, glaube ich, vielen Menschen, und ich will jetzt mich da gar nicht ausnehmen, auch Angst macht. Weil wir Menschen wollen natürlich erstmal immer die volle Kontrolle haben.
Ja, was heißt, ich meine, wenn wir mit anderen Menschen zu tun haben, haben wir ja auch nie einen Beweis, dass der andere nicht mal einen Fehler macht oder wir machen selber Fehler. Aber wir sind das nicht gewöhnt, dass bei Computern das so ist. Ja, wir sind es bei Menschen und so rechnen wir das mit ein, dass da mal... Ja, im Straßenverkehr guckst du immer, wenn du über die Straße gehst, ob da nicht ein anderer irgendwie bei Rot fährt. Da ist uns völlig klar, dass da Leute abgelenkt sind und Fehler machen und dass wir für die anderen mitgucken. Aber wenn da jetzt einmal ein autonomes Auto käme und du wüsstest das eins, dann würdest du erwarten, dass das einfach nie und nimmer einen Fehler macht. Und das beängstigt dich dann, wenn das dann doch mal bei Rot fährt, das ängstigt dich dann viel mehr als ein Mensch.
Das stimmt, obwohl wahrscheinlich die Wahrscheinlichkeit, dass da ein Mensch bei Rot fährt oder besoffen fährt oder sonst irgendwie was viel höher ist. Aber da sagt man, ja, das ist irgendwie göttliche Fügung, wenn das passiert,
genau.
Da kann man nichts machen.
Aufs Handy geguckt, angetrunken gewesen und so weiter. Das ist dann alles was, das können wir irgendwie wegdrücken, aber bei einem Computer oder bei einem KI-System eben nicht.
Der muss halt immer 100% richtig sein, der Computer, und auch 100% sicher. Wo wir gerade beim autonomen Fahren sind, da hatten wir noch eine Frage dazu, und zwar, wie weit sind wir da eigentlich gerade? Also ich weiß, dass es hier zum Beispiel in der Region zwischen Saarbrücken und, ich glaube, Metz, also in Frankreich, eine Teststrecke gibt, aber ich weiß zum Beispiel jetzt auch als Journalistin, die ja hier aus diesem Bereich berichtet, überhaupt gar nicht, wie weit sind wir denn?
Ich denke mal, in kontrollierten Umgebungen, da vielleicht auch, wo nur Autos unterwegs sind, auf einem amerikanischen Highway, wo nicht schnell gefahren wird und so weiter, da ist man ja, glaube ich, ganz, da gibt es die Trucks und die Autos und auch in den USA die Taxis in den Städten, das funktioniert ja alles schon sehr gut. Ich denke mal, bis wir im italienischen Bergdorf klarkommen, das wird dann noch schon eine Zeit dauern.
Ja, da blickt ja auch wirklich niemand durch. Mhm. Da wird auf zwei Spuren, wird fünfspurig gefahren und die Oma, die geht dann noch mit der Herde Ziegen über die Straße.
Genau, und alles geht gut.
Und alles geht gut, das stimmt. Wir haben eine Frage von einer etwas älteren KI- und Jetzt-Hörerin. Wie kann ich im Alltag überhaupt erkennen, wann ich es mit KI zu tun habe? Zum Beispiel im Internet oder auch am Telefon?
Naja, es wird ja noch über Kennzeichnungspflichten diskutiert. Haben wir im Moment nicht unbedingt. Bei der Google-Suche oder so haben wir schon besprochen, da steht dann oben KI-Ergebnis und es steht ja auch dann öfter dran, eben Warnung, KI-Ergebnisse können falsch sein und so weiter. Da sehen wir es, bei Bildern wird es manchmal freiwillig ausgezeichnet, aber manchmal bekommen wir einfach irgendwo auch bei den sozialen Medien oder irgendwo was zugespielt, wo es eben nicht ausgezeichnet ist. Und das ist auch zugegebenermaßen gar nicht so einfach, wie man die Sachen eigentlich auszeichnen will. Ich sag mal, denn jedes Foto, was du am Handy aufgenommen hast, wird ja schon ein bisschen mit KI aufgehübscht. Da wird ein bisschen, die Lichtverhältnisse werden angepasst und so weiter. Willst du jetzt dran schreiben, dieses Bild wurde teilweise mit KI erstellt? Nein, ja, sonst stumpfen wir alle ab, sonst klicken wir das weg wie die Cookie-Warnungen heute. Ja, also das, man muss sich nochmal überlegen, ab wann ist denn eigentlich so viel KI im Spiel, dass man wirklich sagen würde, jetzt lohnt es sich auszuzeichnen. Oder wenn Simin einen Artikel schreibt und da wird ein bisschen Rechtschreibung noch poliert, muss sie dann dran schreiben, dieser Artikel wurde mit Hilfe von KI erzeugt, macht dann wahrscheinlich wenig Sinn. Mhm. Ja, oder man macht dann wirklich so einen Metadaten-Rattenschwanz dran, wo die Leute reingehen können, was hat sie wirklich jetzt gemacht. Also das ist, finde ich, ist echt ein schwieriges Thema, wo wir als Gesellschaft, glaube ich, noch nicht die Lösung haben, wie wir damit umgehen, dass wir dann, wenn es interessant ist, erkennen, dass hier eine Szenerie dargestellt wird, die es so nicht gibt. Und wenn es nicht interessant ist, dann einfach, ja, ist es halt so. Ja, wenn du einfach nur, ich sag mal, eine Illustration brauchst auf einer Folie, bei uns können sie am runden Tisch sich unterhalten und dann steht da ein runder Tisch mit 5 Leuten dran, dann musst du nicht sagen, diesen Tisch gibt's nicht wirklich. Von mir aus. Ja, das ist dann einfach nur so. Aber wenn du jetzt sagst, hier, guck mal, ich habe hier gesehen, wie Merz mit, was weiß ich, mit Lars Klingbeil und 2 Bürgerinnen am runden Tisch gesessen hat und dann gebe ich dir ein gefaktes oder ein KI-generiertes Bild, das wäre der Moment, wo du natürlich dran schreiben müsstest, hey, diesen runden Tisch hat es so nicht gegeben.
Ja, und dass es das irgendwann geben muss, das sehen wir ja jetzt schon. Alle, die sich im Internet bewegen, werden es kennen. Also mittlerweile kannst du ja auf Instagram, Facebook, TikTok und so weiter, werden dir ja so viele KI-generierte Videos ausgespuckt und es ist ja mit uns am alten Sehempfinden überhaupt gar nicht mehr zu erkennen, was das jetzt eigentlich ist, weil wir alle noch nicht so richtig geschult sind und man dann irgendwann auch da abstumpft und denkt, ja, ist jetzt wahrscheinlich alles irgendwie KI.
Ja, und das ist schwierig eben. Und unser Gehirn ist ja auch nicht dafür gemacht, immer kritisch zu sein. Wenn du in der U-Bahn sitzt, auf dem Handy da so ein bisschen die Videos durchscrollst, das haben wir ja auch schon gesagt, diese sogenannte Confirmation Bias oder diese Bestätigungstendenz, wenn du da was siehst, was du erwartet hättest. Ach ja, der Habeck wird in Handschellen abgeführt. Na endlich oder so. Ja, dann glaubt man das eben auch schnell oder ist irgendwo erwischt, er schickt das weiter. Die anderen, ach komm, von Simin wird wohl stimmen. Ja, das sind eben auch so fatale Mechanismen im Spiel, wo wir unkritisch dann einfach werden und sind. Und ich glaube, ich habe ja schon ein paar Mal, glaube ich, gesagt, ich glaube, jetzt im Moment sind wir am verwundbarsten. In ein paar Jahren haben wir uns wahrscheinlich dran gewöhnt, dass wir mit ganz viel Zeugs konfrontiert werden und dass man Qualitätsangebote suchen muss, bezahlen muss, möglicherweise oder hoffentlich, und die dann bekommt. Aber ich glaube, jetzt im Moment sind wir noch echt am verwundbarsten.
Ja, ich habe also da dann auch nur aus dem Nähkästchen geplaudert. Das sind auch wirklich so einfache Sachen. Mir werden bei Instagram im Moment immer vermehrt solche Fake-Überwachungsvideos mit lustigen Haustierszenen gezeigt. Ne? Und dann kommt dann da irgendwie so ein Bär auf eine Veranda in Nordamerika und dann vertreibt die Katze den und so. Und das fand ich beim ersten Mal noch so. Oder diese springenden Kaninchen auf dem Trampolin. Ja. Genau. Denkt man sich so, oh, das ist ja süß. Und dann hast du es noch und dann noch und nöcher. Und dann sind das auf einmal nur noch so Bärenvideos. Und dann denkst du dir irgendwann so, okay, gut, also ich glaube nicht, dass da so viele Bären
rumrennen. Da hat mir doch jemand einen Bären aufgebunden.
Genau das. Eine Einsendung fand ich richtig interessant, weil die zeigt nämlich auch, also so, die kommt nicht von meiner Mutter oder von meinem Umfeld, aber so ein bisschen so diese Generation um die 60, vielleicht auch ein bisschen älter, die sagen, ach, brauche ich nicht mehr KI, diesen neumodischen Kram. Ich lese sie mal vor. Ich finde spannend, was ihr erzählt, werde aber mit ChatGPT und Co. nicht richtig warm. Muss ich mich wirklich damit auseinandersetzen oder passiert die wirkliche Veränderung unserer Gesellschaft nicht eher durch KI-Anwendungen, die über solche Chatbots hinausgehen?
Ja, das ist eine große Frage und das ist natürlich sind die Chatbots nur eine Art von KI. Wir haben hier schon ganz viele andere Arten. Wir haben über Robotik gesprochen, wir haben über Analyse von Schülerbewertungen und so weiter gesprochen. Es gibt ganz, ganz viele verschiedene Arten von KI-Tools. Und ich denke mal, es muss sich niemand damit zwingen, jetzt das eine oder andere Tool kennenzulernen oder die eine oder andere Software oder Smart Home Anwendung zu benutzen, aber sich insgesamt damit auseinanderzusetzen, zu reflektieren, was passiert da eigentlich gerade mit der Gesellschaft, auch was wir vorhin diskutiert haben, wenn die gesamte Suche sich verändert nach Inhalten, wenn die Kommunikation sich verändert, da sind wir, glaube ich, alle gefragt, das mit einem kritischen Auge und unserer Lebenserfahrung uns anzugucken und immer auch mit Leuten vielleicht zu hinterfragen, die auch stärker nutzen. Kann man ja auch mal zu den Leuten hingehen und sagen, du nutzt das doch stärker. Was hast denn du für eine Erfahrung gemacht? Ist dir das und das bewusst? Also ich denke, in so einem Diskurs zu sein, im Gespräch zu sein, finde ich schon wichtig für alle, denn die Veränderungen sind so grundlegend. Jetzt wurde der Buchdruck erfunden, jetzt wurde das Internet erfunden, jetzt wurde KI erfunden. Da kann man nicht sagen, oh, Buchdruck oder Internet interessiert mich jetzt nicht weiter. Das wird einfach unser Leben bestimmen oder mitbestimmen. Und wir müssen das eben so einrichten, dass es gut wird.
Und das heißt nicht, dass man unbedingt wissen muss, wie man sich mit einem Chatbot unterhält, aber es ist so, wie dass man in einigen Restaurants jetzt auch nicht mehr ohne Tablet bestellen kann.
Ja.
Wie würdest du denn sagen, wenn wir jetzt mal zum Abschluss in die Zukunft gucken, wie sieht denn unsere Zukunft mit KI aus? Vielleicht noch nicht in 5, aber vielleicht in 10 oder in 15 Jahren.
Ja, haben wir ja vorhin schon drüber gesprochen. Man liegt in der Hängematte und guckt, wie die KI-Systeme die Kinder betreuen, für einen arbeiten, die Wohnung wischen und so weiter. Ganz ehrlich. Ich glaube ja auch an die Beharrungstendenzen von Menschen. Ja, Menschen wollen ja Sachen selber machen. Menschen wollen auch Brötchen backen, wenn es Backshops gibt. Und ich würde jetzt nicht so prophetisch in die Zukunft sehen und so eine technokratische Welt da sehen, sondern ich denke, wir machen uns die Welt, wie sie uns gefällt. Wir können hoffentlich in der Verwaltung effizienter sein. Wir können hoffentlich unsere Demokratie stärken, indem wir mehr Kommunikation zwischen Leuten ermöglichen und mehr Wissensbrücken schlagen. Also ich habe, wie du hörst, ich bin ja Berufsoptimist. Ja, ich denke, wir können als Gesellschaft, wenn wir das gut machen, sehr, sehr viel positive Nutzen, integrativ sein, Barrieren abbauen zwischen Menschen und so weiter.
Ich würde sagen, wir machen diesen Podcast einfach noch so lang, dass wir dann auch gucken können, ob du recht hattest.
Oh ja, das ist eine sehr gute Idee.
Aljoscha, ich bin erstmal nicht mehr alle Fragen losgeworden, aber sonst würden wir in 3 Stunden noch sitzen. Aber ich behalte mir einfach noch welche vor für unser nächstes FAQ. Vielen Dank, dass du alle diese Fragen beantwortet hast, die ich dir heute gestellt habe und unsere Hörer uns gestellt haben. Ich finde es immer wieder schön, mit dir auch mal zu zweit zu quatschen. Da kommt man auch noch ein bisschen mehr ins Plaudern. Und ja, ich weiß nicht, wenn man schon so einen Experten wie dich hier im Podcast als Co-Host hat, ist das natürlich auch super, wenn man auch mal nur zu zweit reden kann.
Ja, großer Spaß. Also ich bin jetzt auch langsam Fan von FAQ-Folgen.
Davon werden wir auf jeden Fall noch weitere machen. Vielen Dank. Dank dir, Aljoscha. Und wir hören uns nächste Woche.
Ja, bis nächste Woche. Ciao, Semin.
KI und jetzt ist ein Podcast der ARD von SR, RBB und dem Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz. Den Podcast gibt's in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.
Und jetzt haben wir noch einen Podcast-Tipp für euch. Aljoscha, hörst du eigentlich gerne True Crime? Sag jetzt nichts Falsches.
Ich höre gerne True Crime ab und zu, aber ich höre das auch passiv über meine Frau. Also wir sind hier ganz gut ausgestattet.
Na, dann ist das jetzt hier was für dich. Und zwar der True Crime Podcast Der Schrei. Der rätselhafte Fall von Raphael Blumenstock. Es geht um den Mord an eben diesem Raphael Blumenstock. Ein auffälliger Typ, der in ganz Ulm bekannt war. Einer, der schon in den 80ern Röcke getragen hat. Auffällige Ohrringe. Und ja, er war das, was man vielleicht am besten mit unangepasst beschreibt. Dieser Raphael Blumenstock wurde 1990 ermordet mit 21 Messerstichen und bis heute weiß man nicht, wer es war.
Das heißt, außer wir erfahren es in diesem Podcast, oder?
Zumindest geht der Podcast genau dieser Frage auf den Grund und es ist vielleicht die letzte Chance, diesen Cold Case zu lösen.
Huh, ich habe den Podcast noch nicht gehört, aber ich bin mir sicher, wo man ihn findet. Der Schrei, der Fall Raphael Blumenstock ist nämlich in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts und natürlich auch unseren Podcast gibt. Und lass mich raten, Semin, den Link dazu gibt's in den Shownotes.
Genau das.
Mega.